Die Vorfahren Jesu. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Zu Beginn des Marienmonats Mai gedenkt die Kirche des Nährvaters Jesu, Josefs des Arbeiters. Und zugleich feiert das Marienland Bayern das Hochfest der Gottesmutter als Schutzfrau Bayerns. Seit jeher verehrt die Kirche die Gottesmutter und den Nährvater Jesu in herausragender Weise, ganz klar. Beide stehen unangefochten an der Spitze der Heiligen. Die Bedeutung von Maria und Josef geht aber durchaus über ihre einzigartige Heiligkeit und die Gnadenvorzüge hinaus. Auch ihre Herkunft, ihre Abstammung spielt eine Rolle. Matthäus und Lukas, die beiden Evangelisten, die aus der Kindheit Jesu zu berichten wissen, diese beiden, Matthäus und Lukas, kennen auch Stammbäume oder besser Listen der Vorfahren Jesu. Und wenn man diese Listen etwa in der Weihnachtszeit auch im Gottesdienst hört, als Evangelium, dann hat man nicht nur Mühe zu folgen, wenn da so ein Name nach dem anderen genannt wird. Man fragt sich auch zwangsläufig, was ist denn jetzt daran Evangelium? Wozu soll ich mir diese standesamtliche Auflistung anhören? Ist das frohe Kunde? Ist das Heilsbotschaft? Kurz und knapp geantwortet, ja. Das ist es und wie. Vor einigen Jahren war dazu Andreas Martin mit dem Otterberger Pfarrer Dr. Achim Dittrich im Gespräch und dieses Gespräch war im Wortsinn der heutigen Sendung, das war nicht von schlechten Eltern. Ganz im Ernst, das hört man so nicht alle Tage. Die Vorfahren Jesu hören Sie Pfarrer Dr. Achim Dittrich zu Gast bei Andreas Martin.
Herr Pfarrer Dr. Dittrich, der Stammbaum Jesu ist was ganz Besonderes. Ja, welche Vorfahren hat Jesus?
Ja, Jesus entstammt dem Volk Israel. Ihm gilt die Verheißung an David, dass eben aus dem Volk Israel, aus dem Stamm David, der Messias hervorgeht. Und im Neuen Testament haben wir zwei, ja, umgangssprachlich, also von der Tradition her sagt man Stammbäume. Man könnte zutreffender von Väterlisten sprechen. Wir finden also zwei dieser Väterlisten, dieser Stammbäume im Neuen Testament, die also auch nachweisen wollen, belegen wollen, Jesus ist ein echter Sohn Israels, ein Sohn David. Und das war für die Juden damals ganz wichtig, die Verheißungen an Mose oder weiter zurück sogar noch an Abraham gehen in Erfüllung. Also dieses Erfüllungsschema war für die Juden ganz wichtig und der Messias war unvorstellbar ohne diese Herkunft von Abraham, von David her. Und das war der erste Anlass, warum die Evangelisten Matthäus und Lukas eben diese Väterlisten in ihr Evangelium eingebaut haben.
Herr Pfarrer Dr. Dittrich, vielleicht vorab noch diese Frage. Sie sprachen jetzt von Matthäus und Lukas. Warum war denn Markus und Johannes nicht dabei?
Wir gehen davon aus, dass Markus ja das von der Endabfassung her das älteste Evangelium ist und Markus ist eigentlich eine ausführliche Passionsgeschichte, in der keine Kindheitsgeschichte Jesu vorkommt, also auch nicht von der Konzeption her gar nicht reinpassen würde. Also das ist, wie gesagt, eine umfängliche Passionsgeschichte mit etwas Vorlauf. Johannes ist dann auch eine ganz besondere Art, sehr theologisch verfasst, kosmologisch fast, ne? Also im Anfang war das Wort. Johannes holt noch viel weiter aus. Und ich denke, die Evangelien ergänzen sich auch ein wenig. Es ist nicht ganz klar, welcher Evangelist genau die anderen Texte kannte, inwieweit, aber sie wollen nicht alle vier absolut das Gleiche machen, sondern teilweise ergänzen sich die Evangelien wunderschön. Matthäus eben und Lukas, sie bieten eine sogenannte Kindheitsgeschichte. Die ersten Kapitel ihrer Evangelien sind der Geburt, der Herkunft Jesu gewidmet. Lukas bietet diese Väterliste, diesen Stammbaum nicht ganz am Anfang, sondern als Zwischenstück zwischen der Kindheitsgeschichte und den Berichten über das öffentliche Auftreten Jesu, also nach der Taufe im Jordan. Im dritten Kapitel kommt also diese Väterliste bei Lukas. Ich kann ja mal ein Stück vorlesen, dass man das ins Ohr bekommt. Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat. Man hielt ihn für den Sohn Josefs. Die Vorfahren Josefs waren Eli, Mattat, Levi, Melchi, Jannai, Josef, Mattia, Amos, Nahum, Hesli, Nagai, Mahat, Mattia, Shimi, Josech, Joda und so weiter. 77 Namen, die hier genannt werden, bis es dann am Schluss dann zu Enosch, Seth und Adam kommt. Also bis zu den ersten Menschen, bis zum Stammvater Adam führt Lukas diese Väterliste zurück. Und er ist damit etwas umfangreicher, etwas universaler als Matthäus, der seinen Bezugspunkt in Abraham hat. Lukas, ja, möchte irgendwo da auch betonen, das Volk Israel ist das erwählte Volk, aus dem der Messias hervorgeht, aber es ist hineingestellt in die ganze Weltgeschichte, in die Menschheitsgeschichte, und deswegen lässt sich also Jesu leibliche Herkunft über Josef, über Maria zurückführen bis Adam. Ja, das sind, bei Lukas ist das relativ schlicht gehalten, also die Namen werden einfach aufgelistet, 77 Namen, ist auch eine gewisse Zahlensymbolik dabei. Man hat eine Zeit lang gedacht, es wäre vielleicht, wären beide Väterlisten, also reine theologische Konstrukte, die eben die Evangelisten so in ihrem Stübchen entworfen haben. Aber man geht eigentlich mittlerweile auch wieder davon aus, dass es echte Versuche sind, wie es damals üblich waren. Also man hat auf seine Herkunft Wert gelegt. In Israel war das ganz wichtig. Die Verbundenheit mit den Vorfahren, das Eingebundensein in das Volk Israel. Also die ganze Heilserwartung hing daran, dass man eben einen Stammbaum in Israel hat. Ja, insofern, die beiden Evangelisten haben also sicherlich echte Väterlisten aufgegriffen, sicherlich etwas bearbeitet, aber sind keine reinen Konstrukte. Ja, das Lukas-Evangelium, wie gesagt, beginnt bei Josef und läuft dann rückwärts bis hin zu Adam. Man sieht keine große Struktur, kein theologisches Konzept. Die Hauptaussage ist, Jesus ist ja nicht irgendwie als Sohn Gottes nicht einfach vom Himmel gefallen. Also er hat eine irdische Herkunft, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und er gehört zum Stammbaum Josef, also das heißt, er ist Abkomme Davids und er ist letztlich der neue Adam. Das ist bei Lukas so die etwas hintergründige Aussage. Der erste Adam, der eben dann aber im Ungehorsam das Paradies verliert. Und Jesus rekapituliert diesen Ungehorsam durch seinen Gehorsam und kommt als neuer Adam, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen, um die Menschheit zu erlösen.
Herr Pfarrer Dr. Dietrich, ich glaube, da liegt auch die Schwierigkeit. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Jetzt gibt es einen Stammbaum im Lukas-Evangelium, den Sie uns gerade auszugsweise genannt haben. Kann das nicht auch in irgendeiner Weise vielleicht ein Widerspruch sein zu wahrer Mensch und wahrem Gott, dieser Stammbaum?
Die ersten Jahrhunderte waren ja geprägt von den Auseinandersetzungen. Wer ist Jesus Christus? Wie kann man das überhaupt denken, dass er einerseits wahrer Gott ist? Das war eigentlich fast eine Denkunmöglichkeit. Also man kannte den Propheten, man kannte als Erwartungsmodell den Messias, den Gesalbten Gottes. Aber das dann, und das war ja das Anstößige an Jesus, dass er diesen Anspruch erhoben hat. Also ich und der Vater sind eins. Also diese Gottessohnschaft, diese exklusive Verbundenheit mit Gott Vater, eben nicht nur in einem indirekten Sinn, sondern wirklich in einem inneren geistigen Sinn, also dass Vater und Sohn eines Wesens sind, die gleiche göttliche Natur teilen. Das war ja das Anstößige, was auch mit dazu geführt hat, dass Jesus abgelehnt und hingerichtet wurde. Aber es war eben ganz wichtig, dass er eben kein Fremder ist, sondern dass die Verheißung an Abraham, an David, dass diese Verheißung in Jesus Christus erfüllt ist. Und das ist ja auch bis heute noch der Streitpunkt zwischen dem nachchristlichen Judentum und dem Christentum, eben die Messias-Frage. Für das Christentum ist eben der Messias in Jesus Christus gekommen, und zwar durchaus im Sinne der jüdischen Verheißung. Und für das nachchristliche Judentum ist das Jesus eben nicht der Messias und entsprechend wird also dann auch auf den Messias noch gewartet. Shema.
Sie hören Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute geht es um die Vorfahren Jesu. Über dieses Thema sprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, wir haben also genau geschaut, es gibt genau zwei Evangelisten, Matthäus und Lukas, die sich näher mit den Vorfahren von Jesu beschäftigt haben. Es gibt also zwei Listen, können wir sagen, wo die verzeichnet sind in der Bibel. Wenn man jetzt mal die Listen nebeneinander legt und mal ein bisschen vergleicht, fällt uns auf, dass teilweise Lukas andere Vorfahren benannt hat wie Matthäus und dass die teilweise auch in einer unterschiedlichen Schreibweise geschrieben sind. Woran liegt das?
Ja, die beiden Väterlisten lassen sich also nicht wirklich harmonisieren. Sie sind also ganz eigene Linienführungen, nicht nur von der Reichweite. Also wie gesagt, Lukas geht ja zurück bis Adam, Matthäus bis Abraham oder Matthäus beginnt mit Abraham. Auch teilweise sind wirklich nicht nur unterschiedliche Schreibweisen der gleichen Personen vorhanden, sondern auch wirklich ganz andere Linienführungen. Das macht deutlich, dass also Matthäus und Lukas unterschiedliche Quellen hatten. Sie haben also nicht die gleiche Liste unterschiedlich bearbeitet, sondern dürften wirklich zwei verschiedene Quellentexte gehabt haben. Es ist so, dass im jüdischen Abstammungsrecht das auch nicht ganz so einfach ist. Also es gibt dort die sogenannte Leviratsehe. Also für einen klassischen Juden war es ihm ganz wichtig, dass er in dieser Linie, also von Vätern und Söhnen, dass das nicht abbricht, dass man also in seinen Söhnen weiterlebt im Rahmen des Volkes Israel und dann eben in den Enkeln, Urenkeln, also irgendwann dann Teil hat, wenn der Messias kommt, dass man dann in seinen Nachfahren, in den leiblichen Nachfahren Anteil hat und gegenwärtig ist. Insofern gab es eben dieses Institut, dass wenn ein Mann verheiratet ist, als ein Jude verheiratet ist und stirbt überhaupt ohne Kinder, dann, wenn möglich, sollte ein Bruder des verstorbenen Mannes eben die Witwe heiraten und so seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Liberatsehe nennt sich das und das ergibt dann auch manchmal die Möglichkeit, bei den Stammvätern verschiedene Linien da einzuschlagen, je nachdem, ob man dann den nominellen Stammvater nimmt, also der zwar kinderlos war, aber durch seinen Bruder dann mit hineingenommen wurde, oder ob man eben den Bruder, der dann die Witwe geheiratet hat, also dass man dessen Linie dann weiterführt. Das ist eine Erklärung für die unterschiedlichen Linien, Namenslinien, die hier zu finden sind.
Gibt es denn auch Parallelitäten, wo wir genau sagen können, das sind wirklich beide Evangelien gleich?
Also schwerlich. Es sind einzelne Namen. Es sind einige wenige Namen, die wirklich präzise übereinstimmen. Aber wie gesagt, allein schon die Richtung. Lukas geht rückwärts von Josef bis Adam. Und Matthäus beginnt mit Abraham. Also ich finde die Väterliste, den Stammbaum bei Matthäus insgesamt sowieso ja, ansprechender und man merkt, also Matthäus war das wichtig. Das sieht man auch daran, dass er seinen Stammbaum, den er auch so nennt, an den Anfang stellt, seines Evangeliums. Also das ist der Auftakt. Bei Lukas, wie gesagt, erst im dritten Kapitel, nachdem die ganze Kindheitsgeschichte abgehandelt wurde, sogar die Taufe im Jordan, also im Zusammenhang mit dem öffentlichen Auftreten Jesu, schaut Lukas dann auf den Stammbaum. Im Hinblick auf die Frage des Lesers, ja, wer ist dieser Jesus, wo kommt er her? Und dann so als Legitimation wird also relativ knapp und komprimiert diese reine Aufzählung der Väter dargeboten. Bei Matthäus ganz anders. Bei Matthäus ist es der Auftakt, also das Evangelium beginnt ohne große Einleitung mit dem Stammbaum. Ich kann jetzt mal die ersten zwei, drei Zeilen vorlesen. Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Und so geht das dann weiter. Bei Matthäus finden wir auch eine gewisse Struktur. 42 Namen werden genannt, gegliedert in drei Abschnitte, also 3 mal 14 Namen. Es beginnt bei Abraham. Abraham hat ja seine Heimat verlassen, hat sich auf das Wort eines fremden und noch unbekannten Gottes hin auf den Weg gemacht und hat eben diese große Verheißung bekommen, dass er der Urvater eines großen Volkes werde. Und mit ihnen beginnt es. Und Isaak, Jakob, Juda, das sind alles auch die biblisch gut bekannten Nachkommen von Abraham. Interessant ist, dass bei Matthäus nicht nur die Väter auftauchen, sondern gelegentlich auch ein Frauenname, ein Muttername. Es ist auch von der Gestaltung her etwas schöner gemacht, also nicht einfach nur die Namen aufgelistet, sondern es ist zwar mit einer gewissen Einfachheit eine feste Formel, also war Vater von, zeugte, aber es ist etwas, ja, in einer strengen Form mit mehr Mühe und Sorgfalt präsentiert als bei Lukas. Die erste Frau, die wir hier antreffen, ist Tamar. Es werden insgesamt 4 genannt. Also wir haben die Tamar, wir haben Rahab, wir haben Ruth, wir haben Bathseba. Ganz am Ende steht Maria als die 5. Also 4 Vorgängerinnen Mariens, sehr schillernde Gestalten. Wenn man schaut, was das für eine Bedeutung hat, was für einen Sinn, warum das nicht konsequent durchgeführt wird, also dass immer die Mütter genannt werden, da gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu. Es ist so, dass alle 4 genannten Frauen keine Jüdinnen sind. Das ist also auch interessant. Wichtig war natürlich, dass der Stammvater selbst, dass er Jude war. Also es war durchaus vorstellbar, dass eben ein Jude auch eine Nicht-Jüdin heiratet. Von der rechtlichen Frage her, der Abstammung her, entscheidet letztlich der Mann, der Stammvater. Aber dennoch, diese 4 Frauengestalten sind also wirklich sehr außerordentlich. Wenn wir mit der Tamar beginnen, sie stammt aus Kanaan, heiratet in den Stamm Juda ein. Ihr Mann stirbt und der Bruder Onan verweigert ihr, dass sie ein Kind bekommt. Und ja, sie wendet dann einen Trick an, eine List, das ist schon etwas schillernd, dass der Schwiegervater Juda, dass sie ihn also verführt, verkleidet als Dirne auf der Straße. Und sie wird Mutter von Zwillingen und kommt so zu ihren Stamm, also zu Kindern aus dem Stamm. Ja, und das ist interessant auch für die Auffassung der Bibel, dass das also doch von Gott anerkannt wird, also diese verwinkelte List der Tamar. Und dass also so eine raffinierte Frau im Stammbaum genannt wird, also ist bemerkenswert. Diese Geschichte von Juda und Tamar finden wir im Buch Genesis. Im Buch Joshua hören wir dann von der Stadt Jericho, die von den Israeliten also belagert und schlussendlich auch erobert wird. Und wiederum ist es eine Frau aus Kanaan, die in Jericho lebt, Rahab. Und sie hat den wenig rühmlichen Beruf einer Dirne, einer Prostituierten. Sie ist es aber, die den Kundschaftern der Israeliten Zuflucht gewährt in Jericho, als Spione die Stadt ausspionieren und verfolgt werden, ist sie es, die die beiden versteckt und dann über die Stadtmauer entkommen lässt. Und im Gegenzug wird sie dann später mit ihren Angehörigen verschont und aufgenommen in das Volk Israel und wird also auch so und heiratet dann auch ein, wird ehrbar. Ja, und hat ein Verdienst, das sie also würdig macht, dann in diesem Stammbaum Jesu auch genannt zu werden als Stammmutter. Als 3. die Ruth. Sie ist Moabiterin und verheiratet mit einem Bethlehemiter, Elimelech. Der stirbt. Man muss aus Moab auswandern. Und mit der Schwiegermutter Noemi kommt sie eben nach Bethlehem zurück. Sie leiden Not. Und Ruth schafft es dann bei Boas, einem Verwandten, die alte Sitte, dass er sie jetzt anstelle des Bruders heiratet, eben diese sogenannte Leveratsehe, dass Boas diese Pflicht erfüllt. Und so wird sie die Mutter von Obed, der eben ein Glied dieser Väterlinie Jesu Christi ist. Und das ist sogar recht prominent. Also Obed ist der Vater von Isais, dem Vater Davids. Also da sind wir dann ganz dicht an David und Salomon dran. Schließlich die berühmte Bathseba, also auch eine schillernde Gestalt, eigentlich die Frau des Uriah, eines Feldherrn Israels. Und das ist die Zeit des König Davids. Wir sind also finden diese Angaben im zweiten Buch Samuel. David begehrt diese Bathseba, also die Frau eines anderen. Er schickt Uriah in den Krieg mit dem geheimen Auftrag, also seines Vorgesetzten, dass er so eingesetzt werden soll, dass er also fällt und stirbt. Es ist also nicht nur Ehebruch zwischen David und Bathseba, sondern auch die Tötung des eigentlichen Ehemannes, also eine ganz massive Sünde, die David hier begeht. David bereut dann, als ihm das vorgehalten wird vom Propheten, bereut sein Vergehen. Gott akzeptiert diese Reue, aber beschränkt dann David auch, dass er also nicht der Erbauer des Tempels werden wird, sondern nur sein Sohn. Dieser Sohn ist eben Salomo und stammt eben von Bathseba und David. Also vier sehr außergewöhnliche Frauen. Man hat viel gerätselt, wie es dazu kommt, dass also diese Frauen aufgeführt werden. Etwas banale Deutung ist, also dass Matthäus zeigen möchte, dass also Gott barmherzig ist und eben auch solche schillernde Außenseitergestalten und Frauen hier mit einbezieht. Ich finde, etwas tiefsinniger ist die Deutung im Hinblick auch auf Maria, dass diese Frauen eben etwas mit Maria gemeinsam haben, und zwar eben, dass sie nicht die Abstammung ihrer Kinder von David begründen. Das ist ja eigentlich bei Maria ähnlich. Also Josef ist nicht der leibliche Vater von Jesus, und insofern könnte man den Vorwurf machen, ja, Jesus stammt woanders her, also er ist kein Kind Davids. Ne? Die Mutter kann eigentlich die Abstammung nicht gewährleisten. Das geht nur durch den Vater. Und diese vier Frauen sind Fremde, und es sind letztlich ihre Männer aus dem Stamm Juda beziehungsweise deren Brüder, die eben dann für das Abstammungsrecht sorgen. Das ist ein Motiv, das eben dann bei Maria auch greift. Also Jesus stammt nicht direkt aus der Stammlinie, wird aber dann eben durch übertragenen Sinn eine formale Ehe, in der Josef eben dann juristisch der Vater von Jesus wird und somit die Abkunft aus dem Stamm David sicherstellt. Ist etwas verwinkelt, aber man sieht, das war Matthäus sehr wichtig. Und es war ihm so wichtig, dass er also auch keinen Anstoß an diesen vier Stammmüttern genommen hat. Wenn man das einmal in der Kunst veranschaulicht sehen möchte, sollte man nach Jerusalem reisen, in die Dormitio-Abtei, also das Kloster der deutschen Benediktiner. Die haben also unten in der Krypta eine wunderschöne Mariendarstellung, und mit Maria werden eben diese vier Stammmütter gezeigt.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb ging es in einem ersten Teil um die Vorfahren Jesu, die Betrachtung der sogenannten Stammbäume Jesu im Matthäus- und Lukas-Evangelium. Es gibt noch einiges dazu zu sagen, dazu dann in einem zweiten Teil mehr, morgen mit Andreas Martin im Gespräch mit Dr. Achim Dittrich, Pfarrer in Otterberg bei Kaiserslautern. Davon gibt es natürlich CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf unsere Homepage horeb.org, der Online-Auftritt von Radio Horeb, horeb.org. Und hier im Programm geht es jetzt weiter mit der Reihe zum Nachdenken. Ihnen viel Freude weiterhin hier im Programm bei Radio Horeb. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.